Fußball Inside, der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Düngen spricht mit den Sportredakteuren der BATZ.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von eurem Lieblingspodcast vom Fußball Inside, der Podcast, der so nah dran ist an den Ruhrgebietsklubs wie sonst kein anderer. Und ich weiß gar nicht, ob ich vielleicht ein bisschen leiser sprechen muss, weil alle Bochumer wahrscheinlich noch einen Riesenschädel haben, wie so ein Rathaus, so ein Kopf. Denn der VfL Bochum hat gestern den Klassenerhalt geschafft. Und da wollen wir und müssen wir natürlich drüber reden. Und zwar mit unserem VfL-Reporter, mit Stefan Döring. Hi Stefan.
Hi, ich grüße dich und alle da draußen.
Wir haben ja gestern, muss man sagen, diese Podcast-Sonderfolge schon abgesprochen. So, und ich plaudere jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wir haben per WhatsApp geschrieben und da sagte ich, ja, dann reden wir notgedrungen über den Bochumer Abstieg oder über das Wunder von Düsseldorf. Und wir waren uns leider dann doch relativ sicher, dass es eher der Abstieg wird. Jetzt ist es aber das Wunder von Düsseldorf geworden. Hast du mittlerweile begriffen, was da gestern abgegangen ist?
Ehrlich? Nein. Aber ich glaube auch sonst keiner. Gestern Abend nach dem Spiel bei der Party im Bermuda-Dreieck, heute Morgen nach der Verabschiedung, wenn man da mit den Spielern gesprochen hat, also es hat nach wie vor keiner begriffen, was da tatsächlich gestern Abend passiert ist. Ich meine, es ist ja auch ehrlich gesagt kaum zu erklären. Ich bleibe auch nach wie vor dabei, dass ich kein Pfifferling auf dieses Wunder gesetzt hätte. Es ist für mich nach wie vor nicht zu erklären, wie die Mannschaft, die am letzten Donnerstag mehr oder weniger genauso auf dem Platz gestanden hat, eine 180-Grad-Drehung vorgenommen hat und dann da gestern in Düsseldorf mit einer unfassbaren Energieleistung dann ja schlussendlich auch dieses Spiel gedreht hat.
Ja, wir werden natürlich gleich so ein bisschen aufs Spiel zurückblicken, aber jetzt erstmal darauf gucken, was nach dem Abpfiff passiert ist. Also, was hast du von der ganzen Feierei mitbekommen? Also klar, Bermuda-Dreieck war angesagt. Wie lang ging's?
Um 6 Uhr wurden die letzten Spieler und auch wir rausgekehrt aus dem 360, wie der Laden heißt, im Bermuda-Dreieck. Dann war da Schluss. Ein paar Spieler waren dann noch tatsächlich bis zum Schluss auch da. Der eine oder andere Partylöwe hat auch richtig Gas gegeben. Das kann ich hier verraten, glaube ich. Das ist jetzt mit Sicherheit auch nicht die größte Überraschung. Also wilde Feier, unfassbar stolz alle aufeinander. Die Fans, die gestern vor Ort gewesen sind, unfassbar stolz auf ihre Spieler, aber dann auch die Verantwortlichen. Ida Kenzig zum Beispiel ist gestern da gewesen, Finanzvorstand des VfL, hat auch einfach nur geschwärmt von dem, was da gestern passiert ist.
Und das alles ja wirklich, das hast du gesagt, nach diesem Hinspiel, also wo der VfL eine Leistung geboten hat, die man so gar nicht beschreiben möchte, nämlich als Leistung. Und danach hat Heiko Butscher ja auch durchaus die Charakterfrage gestellt. Aber die hat die Mannschaft dann gestern beantwortet.
Danach sieht es stark aus, ja. Und ich muss auch gestehen, und ich habe es ja auch geschrieben, beziehungsweise wir haben es ja auch geschrieben, dass Heiko Butscher nicht den Eindruck erweckt hatte auf der Pressekonferenz, dass er da voll hinter seinen Worten steht. Aber was die Mannschaft daraus gemacht hat, und man hatte im Vorfeld auch gehört, dass die Mannschaft schon noch an diese Chance glaubt. Und Heiko Butscher hatte dann jetzt gestern im Nachgang auch gesagt, dass er so ein bisschen die Ansprache damit verändern wollte, nochmal ein bisschen kitzeln, nochmal auch die Spieler in die Verantwortung nehmen, weil er sich ja in den letzten Wochen auch immer vor sie gestellt hatte, immer gesagt hatte, sie werden schon liefern. Ja, und damit hat er offensichtlich bei der Mannschaft nochmal extra 1-2% rausgekitzelt, um da tatsächlich diese Leistung auf den Platz zu bringen, die es gebraucht hat. Und da sind sich ja auch alle einig. Der Spielverlauf war natürlich perfekt. Du schießt dieses 1-0 mehr oder weniger aus dem Nichts, muss man ja auch sagen. Es war die Freistoßflanke und dann hält Hofmann den Kopf hin. Und dann hältst du es gut, überzeugst zwar nicht gegen Fortuna, die das ja relativ souverän alles wegverteidigt haben. Hast dann das Glück mit dem Doppelschlag und dann war Fortuna am Boden. Das hat man dann schon gemerkt. Andi Lute sagte mir gestern Abend dann noch, er hätte auf dem Platz gespürt, dass nach dem 1-0 die Beine bei den Fortuna-Spielern schwer geworden sind. Und alles hat dann irgendwie so ein bisschen dazu beigetragen, weil die Bochumer Spieler gestern das auf den Platz gebracht haben, was sie für sich die ganze Saison immer auch vereinnahmt haben. Kämpfen, kratzen, beißen, ekelig sein. Das haben sie geschafft, was sie in den Wochen zuvor nicht geschafft haben. Und das war dann schlussendlich der Schlüssel zum Sieg. Neben, muss man sagen, einem überragenden Kevin Stöger.
Auf den kommen wir gleich zu sprechen, denn was mir auch aufgefallen ist, neben diesem Kratzen, Beißen, Rennen, dass die Mannschaft ja auch einen relativ kühlen Kopf bewahrt hat. Also ja, du hast gesagt, dieses 1-0 ist halt gefallen in der ersten Halbzeit, aber ich fand die erste Halbzeit ja, und du hast es auch schon gesagt, das war ein Tor aus dem Nichts, noch relativ ausgeglichen und ich hatte da nicht das Gefühl, dass Fortuna nach diesem 0-1 direkt einen Knacks gekriegt hat. Und auch so zu Beginn der zweiten Halbzeit hat man es ja auch noch relativ gemächlich angehen lassen. Also du hast noch nicht dieses Vollgas-Attacke, was man vielleicht direkt nach Wiederanpfiff erwartet hätte. Die Mannschaft scheint da auch wirklich dieses Selbstbewusstsein gehabt zu haben, okay, wir können das hier noch packen, wir müssen aber auch nicht nach 55 Minuten auf 3-0 stellen.
Genau, also die sind sehr bei sich geblieben, sehr entspannt gewesen bei allem, weil die waren sich ja auch, die waren sich ja auch alle einig, dass sie quasi keine Chance haben, diese nutzen müssen. Das war so der Tenor, den die dann gestern Abend auch alle noch gesagt haben. Dementsprechend, dass diese Mannschaft Mentalität hat, hat man in dieser Saison ja immer wieder gesehen. Wir haben ja auch schon in anderen Folgen darüber gesprochen, dass man sich eigentlich kaum vorstellen kann, dass so eine gefestigte Mannschaft absteigen kann. Jetzt kann man natürlich sagen, haben es immer gewusst. Aber genau diese Mentalität, die Mannschaft eigentlich auf den Platz bringen kann, hat sie die letzten Wochen nicht auf den Platz gebracht, jetzt aber schon. Und das war dann der Schlüssel zum Sieg.
Jetzt gibt es die Lobeshymnen, auf denen der es definitiv verdient hat. Also Kevin Stöger, das war ja wirklich eine überragende Leistung. Hat ja auch, ich finde, immer wieder gezeigt, er wollte auch wirklich jeden Ball haben. Es gab eine Einwurfsituation, kann ich mich noch dran erinnern. Er war ja auch wirklich körperlich schon irgendwann auch platt, aber hat einfach durchgezogen. Wo er nochmal zurückgepfiffen wurde, so ein bisschen, sollte ein bisschen weiter nach hinten gehen, dann hat er den Einwurf schnell ausgeführt, hat aber direkt gesagt, so, gib mir den Ball wieder. Also das war ja wirklich Wahnsinn.
Ja, und auch kurz vor Schluss verteidigte er dann in der Nachspielzeit auch eine Flanke mit einem langen Bein im eigenen Strafraum. Also Kevin Stöger ist gestern überall gewesen, wollte dieser Organisator des VfL-Spiels sein, der schon seit Wochen ist. Schlussendlich muss man, glaube ich, sagen, ohne Kevin Stöger wäre der VfL abgestiegen. Und da muss man drei Kreuze machen, dass er in Wolfsburg zum Beispiel nicht vom Platz geflogen ist, wo es durchaus bei der Niederlage die Chance gegeben hätte. Aber es ist ja nicht nur das Spiel gestern gewesen. Er war ja auch schon im Hinspiel auch der beste Bochumer. Er war der entscheidende Faktor bei den beiden Siegen gegen Hoffenheim, gegen Union Berlin. Und er hat einfach in den letzten Wochen gezeigt, dass er A, fußballerisch unfassbar gut ist, aber eben auch dieser so ein Charakterspieler ist. Einer, der wirklich dann auch in schwierigen Momenten vorangeht, was ihn, das ist jetzt natürlich schlecht für den VfL Bochum, der Vertrag läuft ja bekanntlich aus, aber allein dieses Spiel gestern wird nochmal den ein oder anderen Interessenten auf den Plan gerufen haben, um dann nochmal vielleicht finanziell noch ein bisschen nachzulegen. Wir wissen zwar, dass noch nichts unterschrieben ist, dass der VfL Bochum auch ein Match matchen darf bei Angeboten. Aber ich glaube, dass da jetzt Angebote reinflattern werden, wo der VfL Bochum einfach nicht mitgehen kann, weil Kevin Stöger jetzt in seiner Blüte ist und jetzt nochmal, vor allem nach den Leistungen, den Vertrag unterschreiben kann.
Diese Befürchtung hat man auf jeden Fall dann aus Bochumer Sicht, dass es dann wohl das letzte Spiel von Kevin Stöger war, aber dafür dann wirklich ein solch überragendes. Wir werden natürlich noch so ein bisschen in die Zukunft jetzt auch blicken müssen, blicken dafür aber auch so ein bisschen zurück in die Vergangenheit. So doof das klingt, aber ich glaube, genauso muss man es machen, denn bei aller Freude jetzt über den Klassenerhalt kann es ja in Zukunft so nicht weitergehen beim VfL, denn dieser Absturz auf den Relegationsplatz ist ja auch nicht einfach so aus heiterem Himmel gekommen. Also dafür gab es ja auch durchaus Gründe.
Das ist korrekt. Also man darf jetzt nicht den Fehler machen. Da hatte Kollege Ralf Ritter auch schon kommentiert. Man darf jetzt einfach nicht den Fehler machen und denken, es ist alles gut, weil es ist ja nicht alles gut gewesen. Es ist ein Schuss, eine Aktion und der VfL Bochum wäre gestern abgestiegen. Und man darf ja nicht vergessen, dass es allein in der 120. Minute eine Doppelchance gegeben hat, wo erst Takuma Asano und dann Noah Losli mit unfassbaren Aktionen auf der Linie jeweils den Ball retten oder klären. Dann wäre alles in die Hose gegangen und der VfL wäre gestern abgestiegen. Das gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Dementsprechend muss diese Saison aufgearbeitet werden, in der definitiv Fehler gemacht wurden. Da fängt's an, tatsächlich beim Kader, wo man Marc Lettor durchaus zugutehalten muss, dass am Ende fast alle Spieler funktioniert haben. So ein Daschner ist gestern wichtig gewesen. Wir haben schon über Maxi Wittek und Felix Passlack in den letzten Wochen gesprochen, in anderen Aufzeichnungen, die plötzlich die Spieler waren, die vorangegangen sind. Aber man hat es ja verpasst, noch einen Stürmer zu holen, der dir wirklich, sagen wir mal, 10, 12 Tore garantiert in einer Saison. Das kann man natürlich sagen, Philipp Hofmann war dann da, wenn er da sein musste, nämlich gestern. Aber das sind eben Sachen, die nicht 100% aufgegangen sind, was die Transfers angeht. Und entscheidender Fehler für mich ist nach wie vor, erst den Vertrag mit Thomas Letsch zu verlängern und ihn ein paar Monate später dann doch rauszuwerfen, zu beurlauben, weil man den Glauben verloren hat, mit ihm noch den Klassenerhalt zu schaffen und dann, ja, ich will jetzt nicht sagen, schlecht anstellen, aber unglücklich anstellen, indem man sich auf ein Wort verlässt von Peter Stöger. Wir wissen alle, wie das dann gelaufen ist. Das hat ja der Trainer selbst öffentlich gemacht. Es gab Gespräche auch mit anderen Trainern. Das ist ja auch normal, dass man parallel mit mehreren Kandidaten spricht. Aber schlussendlich hatte man eben dabei, aus meiner Sicht, nicht die beste Figur gemacht, dann Heiko Butscher auch in diese Verantwortung zu nehmen, Cheftrainer zu werden. Heiko Butscher selbst sagte gestern auch, dass ihn das ein bisschen überrascht hatte, was so in den letzten Wochen auch auf ihn und die Familie eingeprasselt ist. Und ich glaube, dass er sich grundsätzlich in der zweiten Reihe dann doch ein bisschen wohler fühlt. Schlussendlich hat es geklappt, ne? Muss man eingestehen. Aber ja, wie gesagt, ne? Ein Schuss, eine Aktion. Schon im Hinspiel spielt Fortuna es besser aus, gewinnt 4-0, dann kommt der VfL Bochum mit Sicherheit überhaupt nicht mehr zurück. Deswegen werden da auch Konsequenzen folgen. Da sind wir uns ziemlich sicher, was man im Umfeld des Vereins hört. Heute, sprich Dienstag, soll es noch keine offizielle Entscheidung geben, aber die Zeit drängt natürlich, weil jetzt ja auch die Planungen losgehen für die neue Saison, auch wenn man durch den Klassenerhalt dann nochmal 2 Wochen gewonnen hat.
Eine Frage, die sich ja immer noch stellt, ist ja so ein bisschen, warum der VfL, also ich meine, du hast natürlich die Gründe genannt, die Kaderzusammenstellung, aber trotzdem ist ja immer noch so die Frage, warum gab es diesen Einbruch beim VfL? Haben wir ja schon, als wir die Sonderfolge zur Entlassung von Thomas Letsch oder der Beurlaubung oder wie auch immer man es nennen mag, darüber gesprochen, dass du ja im Februar noch diesen Sieg gegen die Bayern hattest, eigentlich dich gefühlt ganz, ganz oben positioniert hast. Also ich glaube, Platz 11 war es dann, glaube ich, und du hattest mit dem Abstieg gefühlt überhaupt nichts mehr im Hut und dann ging es runter. Irgendwann muss es doch auch irgendwie so einen leichten Riss gegeben haben innerhalb der Mannschaft. Du hast gesagt, eine gefestigte Mannschaft eigentlich schon, aber trotzdem muss es ja da irgendwie Risse gegeben haben. Und ich fand, das war ja dann vielleicht auch so ein bisschen dann die Spitze des Eisbergs dann, dass man Manuel Riemann dann jetzt vor diesen Relegationsspielen rausgenommen hat. Trotzdem hast du dann gestern die Bilder gesehen, dass Hofmann und Wittek mit Riemann-Trikots durch die Gegend gelaufen sind. Also wie muss man diese Mannschaft einschätzen? Also wie passt das zusammen für dich?
Ja, schwierig. Es ist tatsächlich, ich glaube, eine Rolle hat gespielt beim Einbruch, dass man nach dem Münchenspiel und nach dem Unionsspiel gedacht hatte, jetzt hat man den Klassenerhalt. Also man hat gefühlt in den Köpfen zweimal schon den Klassenerhalt gefeiert. Und danach hat man ja auch gesehen, dass es einen Bruch gab. Dann hat es einen Bruch gegeben bei der letzten Konsequenz in Zweikämpfen, in der Verteidigung. Dann hatten wir das Theater um Manuel Riemann, wo man schon eigentlich hört, dass der Großteil der Mannschaft hinter dieser Entscheidung gestanden hat, weil Manuel Riemann sich einfach nicht mehr mannschaftsdienlich verhalten hat. Da haben die Gründe ja alle schon besprochen. Das will ich jetzt hier gar nicht mehr aufmachen, das Fass. Dass sie gestern dann in einem Hofmann und Wittek im Trikot von Manuel Riemann dann auch gefeiert haben, finde ich insofern sogar gut, weil es ausdrückt, dass beim VfL Bochum dann schlussendlich doch alle zusammenstehen, weil er war 34 Spieltage Teil der Mannschaft. Er hat in 34 Spieltagen auch dazu beigetragen, dass man A, nicht direkt abgestiegen ist. Das muss man ja auch dazu sagen. Er hat zwar keine Spiele, aus meiner Sicht, er hat keine Spiele mit Paraden gewonnen, aber er hat sich auch diese ganz dicken Böcke, die wir alle von Manuel Riemann in der Vergangenheit gekannt haben, in dieser Saison eben auch nicht geleistet. Dass er ein bisschen schwierig im Umgang ist, das ist, glaube ich, ja auch bekannt. Aber deswegen gehörte er ja nun mal auch zu dieser Mannschaft. Und jeder, der mal irgendwie eine Mannschaftssportart betrieben hat, sei es Fußball, Handball oder was auch immer, weiß, dass es zig verschiedene Charaktere gibt und man nicht mit jedem super gut befreundet sein kann, dass es Grüppchen gibt. Das Gleiche ist natürlich beim VfL Bochum auch der Fall. Da versteht sich der eine besser mit dem anderen als mit dem Dritten im Bunde. Von daher ist das schwierig gewesen, was in den letzten Wochen vorgefallen ist. Aber ich fand es tatsächlich ein nettes Zeichen von den beiden Spielern, dann eben auch ein Kadermitglied damit einzubinden in dieser Art und Weise, wie sie es getan haben.
Trotzdem scheint ja eine Rückkehr von Manuel Riemann in den Kader keine Option mehr zu sein. So schätze ich das ein. Du kannst mich da gerne verbessern. Ansonsten hat Lute schon gesagt, dass er seine Karriere beenden wird. Das heißt, auf der Torhüterposition hast du auf jeden Fall jetzt schon mal eine Lücke zu füllen. Und auch ansonsten wird ja einiges im Kader passieren. Also klar, beim Abstieg wäre der Umbruch noch viel größer ausgefallen, aber auch jetzt wird es einen Umbruch geben müssen. Zwangsläufig.
Das ist vollkommen korrekt. Es laufen zig Verträge ja aus. Haben wir ja auch schon über die wichtigsten Leute gesprochen in der Vergangenheit. Kevin Schlotterbeck ist gerade vom Hof gefahren und hatte gesagt, auf bald. Also er hat ja auch mehrfach betont, dass er sich hier in Bochum sehr wohl fühlt. Da sind jetzt auf jeden Fall die Vereine gefordert, um dann da vielleicht doch noch eine dritte Rückholaktion zu starten oder beziehungsweise eine zweite Rückholaktion und für die dritte Zeit in Bochum. Ja, aber gerade auf der Torhüterposition wird Bochum sich neu aufstellen müssen. Es bleibt schlussendlich aus dem aktuellen Kader nur Niklas Tiede und dann die Nachwuchskeeper wie ein Hugo Rölleke zum Beispiel. Es wird einen XXL-Umbruch geben. Das steht außer Frage. Man hat jetzt natürlich das Glück, dass man sich auf das Szenario A berufen kann. Szenario A war immer Klassenerhalt. Dementsprechend wurden in den vergangenen Wochen und Monaten auch Gespräche geführt. Und ich glaube, dass es jetzt relativ zügig auch gehen wird, um dann da Neuzugänge zu präsentieren. Über allem steht allerdings jetzt erstmal die Trainerfrage, weil das ist klar, dass Heiko Butscher nicht weitermachen wird als Cheftrainer. Er soll wieder zurück in den Jugendbereich gehen und dort für die Ausbildung der Spieler sorgen. Wer Trainer wird, wird auch für uns spannend zu sehen sein. Es kursieren zwei, drei Namen, die ich aber nicht groß, die ich jetzt hier auch nicht nennen will, weil alles wirklich erstmal im Dunst ist. Aber wie gesagt, der sportliche Bereich wird uns alle in den nächsten Tagen und Wochen durchaus noch beschäftigen, trotz Klassenerhalt.
Und das ja nicht nur auf der Trainerposition, also auch die sportliche Leitung ist ja da durchaus ein Thema. Und bevor wir über die Zukunft da sprechen, auch da nochmal so ein kurzer Rückblick auf gestern Abend. Sportchef Patrick Fabian hat ja dann keine Jubelworte gefunden, so möchte ich es mal sagen, im Fernsehinterview, sondern hat ja zum Rundumschlag ausgeholt. Also hat sich beschwert übers Umfeld, über Berichterstattung, über den allgemeinen Umgang mit und beim VfL. Hat dich das in der Deutlichkeit überrascht? Hast du das überhaupt so wahrnehmen können tatsächlich auch?
Wir haben es tatsächlich dann mitgekriegt, was er im TV gesagt hatte. Er ist dann ja auch später noch bei uns gewesen, bei den schreibenden Journalisten. Ja, ich glaube ihm, dass ihm das nahegegangen ist, was auch ehrlich gesagt wir in den letzten Tagen auch berichtet haben. Aber es ist unsere Pflicht auch als Journalist als Journalisten nach einer 0-3 Pleite im Hinspiel darüber zu berichten, wie es weitergehen kann weil ich glaube, wenn man jetzt hier eine Umfrage machen würde unter unseren Zuhörern, ich sage, keine 10% hätten daran geglaubt, dass der VfL Bochum dieses Wunder schafft. Und dann beschäftigen wir uns natürlich mit den Zukunftsszenarien. Und der VfL Bochum ist nicht der erste Verein, der personelle Konsequenzen bei einem Abstieg ziehen würde. Und dementsprechend mussten wir darüber berichten. Schlussendlich weiß das auch ein Patrick Fabian, dass er damit natürlich nicht zufrieden ist, bevor eine Saison zu Ende ist. Wäre ja auch nicht normal, wenn er sagen würde, ja, passt schon. Er hat allerdings selbst auch gestern, sagen wir mal, seine Zukunft offen gelassen. Also er hatte dann bei uns auch in der Mixzone schon nicht klar dazu sich geäußert, dass er weitermachen will und auch weitermachen wird. Also von daher lagen wir mit Sicherheit oder liegen wir mit unserer Berichterstattung aktuell nicht ganz daneben. Aber wie gesagt, menschlich kann ich das nachvollziehen, dass er eben auch frustriert ist darüber, wie wir dann berichtet, wie auch andere berichtet haben. Ist ja ganz normal, aber es gehört zum Alltag dazu. Es ist immer ein Geben und Nehmen und so wird er, oder er hat sich gestern dann auch bei uns bedankt und Handshake und hat sich auch gefreut uns gegenüber. Also von daher, da ist kein böses.
Das ist auf jeden Fall schon mal gut festzuhalten. Und er hatte ja auch angekündigt, Verantwortung zu übernehmen. Und insofern, klar, müssen wir am Ende sagen, dass es zwar eine auf den letzten Drücker gerettete Saison für den VfL war, aber natürlich keine gute Saison. Da musst du als sportliche Leitung natürlich dann die Verantwortung übernehmen. Aber jetzt gucken wir dann auf die neue Saison. Dann ist es nämlich jetzt doch der beste Fall, beziehungsweise der Fall, den wir uns eigentlich schon lange mal vorgestellt haben, dass es das vierte Jahr für den VfL Bochum in Folge sein wird in der ersten Liga. Und wir hatten vor ein paar Wochen schon mal drüber gesprochen und da hatte ich dann die Frage gestellt, wie geht der VfL da rein dann ins vierte Jahr? Kann man da selbstbewusst da reingehen oder kann man vielleicht sogar andere Ansprüche stellen als den Klassenerhalt? Jetzt hast du aber diese Relegation nochmal mit drin gehabt. Ist das wirklich sowas, wo eine Mannschaft gestärkt, ein Verein gestärkt rausgehen kann, so wie es der VfB Stuttgart ja vormacht? Also ich meine, das ist natürlich eine Nummer, die wird kein anderer mehr so erreichen. Aber kannst du aus so einer Relegation wirklich gestärkt hervorgehen? Oder ist es vielleicht auch so ein bisschen, ganz böse gesagt, der Aufstieg ist nur aufgeschoben, aber nicht aufgehoben?
Ich glaube, dass es dem gesamten Verein wirklich einen Push geben kann, weil du gehst da gestern raus mit dem Wissen, du hast ein kleines Fußballwunder geschafft. Die Art und Weise passt wie Arsch auf Eimer zum VfL Bochum. Ich glaube, jeder Spieler hat es jetzt gestern und auch heute Nacht gesagt. Also nur so funktioniert der VfL Bochum. Der VfL Bochum ist Drama. von daher glaube ich, dass es der Mannschaft, zumindest den Jungs, die bleiben werden, wirklich einen Push geben kann, dann auch in der nächsten Saison wieder diesen Klassenerhalt erreichen zu können. Und man muss ja auch dazu sagen, viertes Jahr Bundesliga macht ja auch was mit dem Budget. Da reden wir von TV-Geldern, da reden wir von Sponsorengeldern. Generell bleibt der Rahmen, der finanzielle Rahmen ähnlich zu dem, der in dieser Saison gewesen ist. Und jetzt ist natürlich die sportliche Führung da gefragt, einen guten, ausgeglichenen Kader hinzustellen. Man hat natürlich den Nachteil, dass man ein bisschen mehr machen muss als im letzten Sommer, wo quasi die ersten 12, 13 Kaderpositionen gehalten werden konnten schlussendlich. plus Bernardo, mit dem man sich stark verstärkt hatte. Aber es kommen ja auch nicht die Übervereine und Übermannschaften hoch. St. Pauli und Holstein Kiel, glaube ich nicht, dass die sowas schaffen werden wie der 1. FC Heidenheim in dieser Saison. Gut, habe ich letztes Jahr auch gesagt über Heidenheim. Muss man,
ja, gut.
Muss ich auch gestehen. Von daher glaube ich schon, dass der VfL Bochum nächstes Jahr wieder gute Chancen hat, im Bermuda-Dreieck eine Klassenerhaltsparty zu feiern. Weil das Umfeld macht es einfach mit. Und das hat man in den letzten Wochen dann auch schon gesehen, dass ja trotzdem alle zum Verein gestanden haben. Und das gibt ja auch so eine Mannschaft oder dem gesamten Verein Push. Deswegen glaube ich schon, dass dieses Relegationswunder einen Effekt haben wird für die nächsten Wochen und Monate.
Alles klar, ich habe rausgehört, wir bestellen jetzt schon mal das Fiegepilz im Bermuda-Dreieck. Fürs nächste Jahr im Sommer. Stefan, dann will ich dich jetzt auch nicht länger noch aufhalten sozusagen. Ich glaube, du musst dich vielleicht auch mal ganz kurz regenerieren, weil er dann wirklich ein sehr, sehr langer Abend hat. Auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dem VfL und jetzt auch an dieser Stelle mit dir. Und ansonsten kann ich ankündigen, dass wir natürlich auch jetzt am Wochenende einen Blick auf Borussia Dortmund haben werden, denn die spielen ja auch ein nicht ganz so unwichtiges Spiel, Champions League Finale im Wembley gegen Real Madrid. Da wird es natürlich im Nachgang auch eine Sonderfolge von uns geben und dann in diesem Sinne sage ich dann bis dann. Ciao, ciao.
Adios.
Fußball Inside, der Expertenpodcast von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WAZ. Jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.